Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
Herzlich willkommen zum Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Ich bin Verena Langecker. Ich mag Crime, also Verbrechen, sehr. Das zeigt sich aber nicht darin, dass ich morde, sondern ich schaue gern Tatort oder lese Krimis. Deshalb heute im Studio bei mir der Tiroler Krimi-Autor Bernhard Eichner. Magst du Verbrechen?
Hallo, meine liebe Verena. Freue mich, dass sie in eurem Podcast sein darf. Ich liebe Verbrechen. Also ich lebe davon und macht mir wahnsinnig Freude, mir solche Dinge auszudenken. Solche schrecklichen Dinge, wobei im normalen Leben eigentlich ein sehr ängstlicher Typ bin. Aber in der Fiktion macht es mir unendlich viel Spaß. Zu töten.
Okay, was
heißt
das?
Klingt wild, aber ist
klingt,
so.
Klingt spitzenmäßig. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Was heißt das? Du bist im echten Leben ein ängstlicher Mensch. Wie wirkt sich das aus?
Jetzt habe ich kürzlich mit jemandem gesprochen. Ich bin noch nie mit dem Auto schneller gefahren als 170. Ich glaube, das habe ich dann Angst. Alles, was schneller ist als 170. Also in meinen Büchern kann es nicht schnell genug sein und ist irgendwie rasantes Tempo wichtig. Aber im echten Leben bin ich eher vorsichtig. Oder okay. Ich bin jetzt noch nie Barre geglitten oder Fallschirm gesprungen oder all diese Dinge, wo ich mir denke, das kann jetzt irgendwo daneben gehen, bleibe ich lieber oben.
Okay, und wo, also wir leben in Tirol, wo fährst du in Tirol 170, wenn ich fragen darf?
Ja, in Deutschland halt, oder?
Nein, in Deutschland, also nicht in Tirol.
Es gibt ja nein, bei uns auf Kampf. Nein, eben, aber ich bin, wie gesagt, sehr vorsichtig. Aber beim Überholen, aber ich liebe Tempo eigentlich wirklich nur beim Schreiben. Mhm. Da aber dafür dann umso schneller manchmal.
Stimmt. Wie viele Bücher sind es insgesamt jetzt schon? Weil du bist ja wirklich ein Vielschreiber.
Ja, jetzt mit dem neuen Thriller, der am 13. August erscheint, der Joko heißen wird, das ist mein 20. Buch. Also ich habe jetzt Jubiläum heuer und freue mich. Und ich glaube, das ist das Beste, das ich jemals geschrieben habe.
Super.
Das ist eigentlich immer das Aktuellste, ist immer ja, das Beste, aber das ist echt
das
ganz
kind,
gut.
Das Kind, das du gerade geboren hast, oder das liegt dir besonders am Herzen und ist genau. Dir sehr nah, könnte ich mir vorstellen. Du bist ein sehr erfolgreicher Krimi-Autor. Das zeigt sich auch daran, dass die Totenfrau ja von der Streaming-Plattform Netflix, die erste Staffel ist schon verfilmt worden und ausgestrahlt worden und die zweite Staffel wird gerade gedreht oder ist gerade gedreht worden. Wie ist dir die Handlung dazu eingefallen?
Das, also generell mal vorweg, ist das ein Wunder, dass das passiert ist mit Netflix. Das wünscht sich jeder Autor, dass das Buch verfilmt wird, aber dass es dann weltweit da so rausging, dann weltweit also erfolgreich geworden ist, dass jetzt zweite Staffel gerade abgedreht wurde, ist tatsächlich ein Wunder. Was war die Frage, wie es mir einfällt?
Ja, wie ist dir das eingefallen, ja, die Story um diese Bestatterin?
Ich bin immer auf der Suche gewesen, nach wie vor, aber im neuen Buch, nach Protagonistinnen oder nach Heldenfiguren, die nicht alltägliche Berufe haben. Also ich habe nie Ermittlerkrimis geschrieben, also Kriminalbeamte oder was man halt so kennt, Gerichtsmedizinerinnen oder Journalisten, sondern ich wollte immer Figuren haben, die ein bisschen anders sind. Und da kam damals zuerst bei meinem ersten Krimi die Idee des Totengräbers, Friedhofsgärtners, der ermittelt und dann eben die Bestatterin. Und bei Bestatterin habe ich mir damals gedacht, ist eine tolle Möglichkeit, wenn man Leichen verschwinden lassen will, warum nicht ein bisschen was mehr in den Sarg reinlegen, als üblich rein soll. Also, dass die dann eben die Leichen zerteilt und die Leichenteile in den Särgen irgendwelcher Verstorbenen mit bestattet, war damals eigentlich in meinem Kopf eine geniale Idee und das hat dann tatsächlich gezündet und funktioniert, Gott sei Dank.
Mhm. Zum perfekten Mord kommen wir noch. Die Serie wird in Tirol gedreht. War das einfach oder schwierig mit so, also in meiner kleinen Welt des Streaming-Schauers, der Streaming-Schauerin quasi, stelle ich mir ja da internationale Filmteams vor und Producer. War das schwierig, denen zu verklickern, dass die Serie in Tirol stattfinden soll oder nicht?
Das war eigentlich... Es war schon mal das haben wir, glaube ich, 9 Jahre lang hat die Produktionsfirma da dran gearbeitet, dass es passiert. Und das war zuerst bei einem amerikanischen Streamer und da hat es schon Drehbücher gegeben. Und das hätte in Aspen, Colorado spielen sollen. Und eben, das wäre ganz weit weg gewesen. Und dann hat sich das dort zerschlagen in Amerika. Und irgendwann kam es zu Netflix. Und dann war irgendwann auch der Wunsch, das in Österreich zu drehen. Und dann kamen sie auf Tirol, so wie sie im Buch auch drinsteht. Also im Buch war es zwar Innsbruck und nicht Kühltai, wo das Beschattungsinstitut ist. Aber das kam tatsächlich von Netflix auch, der Wunsch. Und speziell noch bei Staffel 2, dass wir auch in Tirol bleiben. Weil das hätte ja im Buch, sind wir dann, also das ist eine Mischung zwischen Buch 2 und Buch 3, wären wir in Hamburg gewesen, ursprünglich dann in Wien. Aber Netflix wollte, dass die Berg weiterhin mitspielen und dass Blum weiterhin mit ihrem Motorrad da durch diese Kulisse rast. Was ich toll finde, weil ich eben leidenschaftlich gern Tiroler bin und schon ein bisschen stolz bin, dass es da spielt. Das war am Ende dann auch nicht wirklich kompliziert. Glaube ich, alle haben sich sehr, sehr gefreut, dass diese ganzen Außenbilder in Tirol entstanden sind. Die ganzen Innenbilder sind in Wien und Niederösterreich gedreht worden. Also man geht im Kühtai gegenüber vom Dreiseenlift in das Haus rein und in Wien praktisch ist dann das Innenleben. Also das ist ganz lustig, wie Film funktioniert und wann welche Szenen gedreht, dass das ja total verschachtelt gedreht wird. Und ja, großes Kompliment an alle, die da beteiligt sind. Ja, es wird die zweite Staffel, glaube ich, noch besser als die erste.
Das macht dann wirklich stolz, muss ich jetzt auch sagen, macht auch mich als Tirolerin stolz. Mir hat ja schon die Anfangseinstellung so geflasht, dass ich, glaube ich, wieder ausschalten habe müssen und einmal eine Stunde lang nicht mehr weiterschauen habe können, weil das ist ja da schon allein der Einstieg. Wir verraten es jetzt nicht, falls es jemand noch nicht gesehen hat, aber allein schon der Einstieg ist ja ein Wahnsinn, oder? In dieser Serie.
Nice, cool.
Ja,
aber ich habe jetzt Bilder gesehen von Staffel 2 und ich bin schwer begeistert und eben auch von dieser Anna-Maria Mühe, die der Hauptrolle spielt, weil die einfach das großartig macht. Und sie hat jetzt in Wien getroffen, habe ich sie, und dann hat sie ihm gesagt, ich vermisse Blum jetzt schon. Also die war jetzt 3,5 Monate lang in dieser Figur drin und die hat die auch schon sehr, sehr lieben gelernt. Und wir sind jetzt eben gerade schon am Entwickeln von Stoff für Staffel 3 und es wird eben, es ist auch Überraschung, es weiß noch niemand, ein weiteres Buch geben. Also Totenfrau kehrt in der Romanreihe, kehrt als Romanfigur wieder zurück.
Wow.
Und da verschachteln wir das dann eben, Staffel 3 und Buch 4. Und da sind mir jetzt irgendwie auch ganz richtig coole Sachen eingefallen. Cool. Da sind wir dann nicht mehr in Tirol.
Okay, nein, wir lassen uns überraschen. Du hast sehr, sehr viele Preise gewonnen schon. Unter anderem den Friedrich-Glauser-Preis für Interview mit einem Mörder. Hast du schon einmal einen Mörder interviewt?
Nein, tatsächlich nicht. Da habe ich dann auch Angst, dass die mir dann, keine Ahnung, so wie bei Hannibal Lecter irgendwie, ich weiß nicht, nein. Aber natürlich viel gelesen, gerade zur Täterpsychologie ist wahnsinnig spannend und da verstehen zu wollen, wie ticken diese Menschen oder was muss passieren in einem Leben, dass jemand zum Mörder oder zur Mörderin wird. Und eben mit Psychiatern und Psychologinnen habe ich viele Gespräche geführt, aber tatsächlich mit Mörderinnen und Mördern nicht. Das habe ich auslassen.
Okay.
Aber bei Australierin kennengelernt einmal die Candice Fox, die das tatsächlich getan hat und lange irgendwie Austausch geführt hat. Und die hat mir das erzählt, wie das für sie war, da immer wieder ins Gefängnis zu fahren und mit diesen Mehrfachmörder zu sprechen. Ist spannend. Aber da habe ich auch schon wieder Angst. Da kriege ich schon wieder, denke ich mir lieber nicht.
Ja, verstehe. Ich habe mal einen Mörder interviewt. Das Interview an sich war vollkommen unspannend, aber du hast total recht. Ich war in Kremsstein in der Haftanstalt und das Setting ist dermaßen spooky, bedrohlich, dass man wirklich Panik hat. Es bricht jetzt eine Revolte aus. Ja.
Ich denke mir, dann schreibe ich einen falschen Satz und dann kommt er zu mir nach Hause.
Bei dir ist es noch schwieriger.
Das ist das Schöne, wenn man Dinge erfindet oder wenn man Bücher schreibt, dass alles erlaubt ist, nichts verboten ist und man tut da niemandem weh damit. Das ist das Schöne dran.
Wir haben kurz über die Vorbereitung für deine Bücher gesprochen. Bestattung sind Blum und Max Broll. Mit wem redest du dann, um zu wissen, wie ein Bestatter oder ein Totengräber arbeitet? Oder erfindest du die Dinge einfach? Also ist das überhaupt nicht wahr, was ich in deinen Büchern lese?
Ich bemühe mich natürlich, dass das so nah dran bleibt an der Wirklichkeit wie möglich und habe mit Totengräbern gesprochen, damals sogar auch einmal ein Grab ausgehoben, dass man da, wie das, sich das anfühlt, einmal zu spüren, auf 2,40 Meter oder 2,20 Meter runter zu graben.
Und wie war das?
Grausam. Also es war eh Sommer, aber wenn man sich vorstellt, im Winter ein Grab schaufeln zu müssen an einem Ort am Friedhof, wo ein Grabbagger nicht mehr hinkommt, weil alles zu eng ist und dann müssen die das mit der Hand machen, das ist brutal. Irgendwer macht den Job, man sieht den Menschen nicht, aber das ist schon ein wilder Job.
Ist das so ein bisschen klaustrophob, oder?
Das ist, ja, ich glaube, das Untensein, das habe ich eigentlich als sehr schön empfunden. Das heißt schön, da in diesen Büchern irgendwo, das ist der einzige Ort auf dieser Welt, an dem kein Lebender hinkommt, außer der Totengräber. Und sich da unten hinzulegen und da rauf zu schauen, das ist irgendwie, das war cool. Das war irgendwie lässig.
Also bist du nicht so der Typ, der sich denkt, wenn ich sterbe, möchte ich ein Handy mit haben, falls ich doch nicht tot bin, dass ich anrufen kann und sagen kann, hey, grab mich wieder aus, ich bin nicht tot.
Na, witzigerweise habe ich da keine Angst gehabt. Ich habe mir gedacht, irgendwie, nein, das ist okay. Aber natürlich hat dem vertraut, dass der es oben nicht mit zuschaufelt irgendwie. Aber das hat es tatsächlich gegeben, ja. Dass früher manchmal, wenn irgendwelche Ärzte wie jemanden für tot erklärt haben und die waren nicht ganz tot und sich dann umgedreht haben. Und bei irgendwelchen Exhumierungen sind die verkehrt rum im Sarg gelegen. Das sind natürlich jetzt auch so Geschichten. Aber es gibt es natürlich. Soll uns beiden nicht passieren, liebe Verena.
Hoffentlich. Ja. Und die Bestatterin?
Und Bestatterin eben war eben in Innsbruck die Christine Bernlochner-Kügler, die mich netterweise so ein bisschen an die Hand genommen hat und mich da ein bisschen eingeführt hat in diese Welt. Und das war schon wahnsinnig spannend. Und ich sage immer, wenn man mal stirbt, irgendwie soll man bitte dorthin gehen und sich dort bestatten lassen. Die machen es richtig gut. Und beim neuen Buch, die ist Metzgerin. Und das war auch so ein bisschen ein Lebensthema bei mir oder Kindheitsthema, weil mein bester Freund damals in der Kindheit, der war der Sohn des Metzgers in Osttirol. Und da haben wir immer in der Schlachthalle haben wir Tischtennis gespielt. Und daneben waren dann die Tiere, die da gestorben sein oder halt geschlachtet worden sein. Und das war sehr eindrücklich. Und dieser Geruch, dieses Blut, das irgendwie durch das ganze Haus, der Geruch des Blutes, der nie wegging. Und deshalb gibt es jetzt wahrscheinlich diese Metzgerin, die Joko heißt, und die auch wieder Leid umbringt, wie man sich vielleicht schon denken kann.
Weil du vom Blut redest, isst du selber Blutwurst oder so irgendwas?
Nein, Blutwurst geht gar nicht, aber ich liebe Fleisch, also ich mag das sehr gern. Ab und zu, nicht so oft, aber dann sehr, sehr gern. Aber Blutwurst ist auch sowas, das weiß ich nicht, habe ich nie gelernt, das zu mögen. Oder Leber, das ist auch schwierig.
Ja,
oder Innereien überhaupt. Ich habe mit Innereien nur zu tun, wenn ich jemanden ausrahme beim...
Traum.
Das ist sehr geschmacklos eigentlich, was ich mache. Aber wie gesagt, wieder nur im Roman.
Ja, aber es gibt ja Menschen, die zum Beispiel Leber essen, also muss ja irgendjemand sie geschmackvoll finden.
Ja, nein, und vor allem das, wenn man jetzt in einer Metzgerei, ich war natürlich auch bei Recherche in Metzgereien, und wenn man das sieht, wie sauber und wie sauber und wie rein da gearbeitet wird, da kann man überall, ich glaube, da schaut es in manchen Küchen bei bestimmten Leuten nicht so schön aus wie in diesen Metzgereien. Und da, ja, habe tatsächlich mir gedacht, da ist alles irgendwie schön und sauber und kann man. Und ja, kann man darauf vertrauen heute, Gott sei Dank, dass man, wenn man Qualitätsfleisch kauft, dass man sicher sein kann, dass das passt. Aber da ist natürlich auch, gibt es auch Innereien und alles, was halt an so einem Tier verarbeitet wird, ist super spannend.
Okay, wir gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil dann, wenn man sich dann diese Morde vorstellt, das ist irgendwie ja sehr fleischig oder wie man sagen soll. Einer deiner Hauptdarsteller, Bronski, ist Fotograf. Du warst selbst auch Pressefotograf. Wie viel Bronski bist du selber?
Ich schreibe mir natürlich immer irgendwo rein in diese Bücher. Also ganz viel von der Blum ist ja von mir oder ganz viel von dieser Joko jetzt oder von Max Broll und auch von Bronski. Es ist jetzt nie eins zu eins dieselbe Figur, aber so bestimmte Eigenschaften, wo meine Frau dann sagt irgendwie, ah, der macht das auch, so wie du. Dann denke ich mir, ja, so ist es. Und das macht dann schon Spaß. Aber so bestimmte Dinge, die man selber erlebt hat oder Eindrücke, hilft natürlich beim Schreiben, dass ich das dann vielleicht auch so schreiben kann, dass es glaubwürdig ist oder authentisch ist oder dass man da mitgeht oder dass man es spürt vielleicht, so wie ich es in echt gespürt habe. Also alles, was ich selber erlebt habe, ist vielleicht dann, wenn man es liest, noch mehr, geht noch mehr rein. Ist noch mehr.
Ich kann mich ja noch erinnern an deine Zeit als Pressefotograf. Kannst du dich, wie nah ist das noch bei dir, diese Zeit? Hast du Crime Scenes zum Beispiel auch fotografiert?
Ja, so bestimmte Sachen. Also es hat ja damals die eigenen Blutfotografen gegeben, die am Polizeifunk geschlafen haben eigentlich. Aber ab und zu hieß es halt dann doch Mordalarm oder Raubüberfall oder der Hyperbanküberfall damals. Das habe ich noch so, das ist so, als wäre es gerade gestern passiert, dass wir da wirklich als Pressefotografen den Bankräubern nachgefahren sind und irgendwie Bankräuber gejagt haben. Also völlig irrsinnig eigentlich. Und da war ich damals bei der Verhaftung dabei. Also zwei haben sie erschossen, glaube ich, oder einen oder zwei, weiß ich nicht mehr genau. Aber bei der Verhaftung da oben, da bei Mutters da hinten, da beim McDonald's da hinten, bei der Tankstelle war das, glaube ich. Und da irgendwie alle mit Maschinengewehre und der Typ in der Telefonzelle drin, der wollte gerade die Fluchtfahrerin anrufen und ihm einen Fotoapparat daneben. Und danach haben wir gedacht, wenn der jetzt irgendwie eine Waffe noch dabei gehabt hätte und da kommt es zur Schießerei, dann wäre das nicht gut ausgegangen. Also irgendwie völlig, aber das war irgendwie unvergesslich.
Für dich als ängstlichen Menschen wahrscheinlich noch unvergesslich.
Ja, damals war ich Mitte 20, da war das, ist man schon noch einmal, vielleicht denkt man da nicht so viel drüber nach. Ich glaube, je älter man wird, desto gelassener wird man, aber vielleicht auch vorsichtiger oder irgendwie dankbarer für das Leben, das man hat, das man nicht so, vielleicht weniger gern hergibt oder besser drauf aufpasst. Wir leben ja auch gesünder vielleicht und irgendwie machen Dinge weniger, die wir früher gemacht haben. Und mit Mitte 20 waren wir, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Es war
dass
ja
jetzt
auch
da sterben
Job,
könnte
oder
so.
Es war ja dein
genau.
Job, man hat dich hingeschickt, du hast ja,
und hat natürlich Spaß gemacht, war Adrenalin. Und das sind so Dinge, oder so bestimmte Dinge sind da schon in Erinnerung, ja. Oder Galdür war eben auch sowas. Und man denkt, da dann reinfliegen, irgendwie war, also die Zerstörung und das Ganze, die Bilder sind auch unvergessen. So bestimmte Dinge oder bestimmte Häuser, bei denen ich vorbeifahre, wo ich mir denke, ah, da ist damals jemand gestorben, da haben sie damals irgendwie einen Sarg rausgetragen und da ist das passiert und da ist das passiert. Und was man alles, in 6 Jahren habe ich das gemacht für einen Kurier, wirklich viel, jede Ecke eigentlich fotografiert irgendwann. Und mit jeder Ecke gibt es irgendwo eine Geschichte, die verbunden ist. Und wenn man dann irgendwo vorbeikommt, denke ich mir, ah, da war ich vor, jedes Jahr werden es mehr, vor 30 Jahren, oder 34 oder 30 Jahren, irgendwann, das ist schon spannend.
Du warst ja auch während des Tsunami in Thailand. Das ist ja auch irgendwie so True Crime, nein, nicht direkt ja. Crime, aber True Fate oder Schicksal, keine Ahnung. Hast du das jemals verarbeitet? Fahrst du wieder nach Thailand?
Ich war danach wieder einmal in Thailand. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also verarbeitet, lang habe ich das nicht verarbeitet und habe irgendwie Angst vor mehr gehabt, tatsächlich, irgendwie, also in anderen Ländern im Urlaub. Und mittlerweile geht es gut, mittlerweile passt es. Aber habe ich dann auch drüber reden müssen. War dann, zuerst war schon so ein bisschen Angst und war schon so, die Angst so verkrustet innen drinnen, dass ich da nicht rangehen wollte, aber mittlerweile passt es gut. Und denke mal, habe ich echt Glück gehabt und das war gut, dass ich überlebt habe, dass ich immer noch da sein darf. Mhm. Weil ich muss ja Krimi schreiben für meine Leute da draußen.
Genau, also auf jeden Fall immer schon sehr viel nahe am Tod in deinem Leben. Was regt dich denn persönlich so auf, dass du morden könntest? In der Realität, oder? Oft regt man sich furchtbar auf und denkt sich,
ich glaube gar nichts. Also das sind alles eben, wie gesagt, zuerst die Gelassenheit, oder? Die größer wird im Alter. Das sind alles so lächerliche Dinge, die uns manchmal dazu bringen, dass wir ausflippen, eigentlich. Ich glaube, die richtig große Dinge, die passieren müssten, um zum Mörder zu werden, die passieren Gott sei Dank nicht. Keine Ahnung, wenn meinen Kindern was zustoßen würde oder die missbraucht, vergewaltigt, umgebracht werden. Menschen, die ich liebe. So, das sind dann Dinge, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich rot sehe. Aber wenn jemand beim Autofahren unaufmerksam ist, dann muss ich ihn deswegen nicht umbringen. Also es hat niemand was zu befürchten vor mir.
Okay, du hast also die sogenannte lange Zündschnur, oder? Ja. Wo man bei cholerischen Menschen immer sagt, kurze Zündschnur.
Nein, ich bin eigentlich totaler Harmoniebedürftiger und Mensch. Also ist mir sehr wichtig, dass alles...
Wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, über unterschiedliche Arten zu töten, zum Beispiel getötet zu haben und es dann in einen anderen Sarg zu legen und zu vergraben. Okay, du bist sehr gelassen, aber wenn du es tun würdest, du hast viel Erfahrung in der Fiktion mit Mord, wie würdest du es tun?
Eben das perfektioniere ich eigentlich von Buch zu Buch. Und jetzt eben in Jokorn im Neuen habe ich eben sie als Metzgerin am Start. Und da war ich bei der wundervollen Firma Hörtnagel in Hall unten in der Fabrik zur Recherche und durfte da, ich glaube, ich habe es jetzt raus. Also das ist gut, muss man lesen dann.
Okay, verstehe.
Wichtig ist als Mörderin, dass es keine Leiche gibt, dann sind wir safe. Ja. Ja. Das Problem ist immer, ich glaube, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen von einer Kripo. Das Töten geht ja schnell und ist relativ leicht, man meint es gar nicht. Und es gibt jetzt in Staffel 2 von Totenfrau einen Satz, wo Blum sagt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie leicht es geht, sagt sie zur Kripo-Beamtin, wie leicht es ist, jemanden zu töten. Aber was passiert dann mit der Leiche? Und wenn man freigeben will, muss die irgendwo hin und das ist meistens das Problem. Also versenken mit Betonschuhen oder zerteilen und vergraben, Hunde graben den wieder aus. Das ist immer schwierig, wohin mit dem oder mit der.
Ich stelle mir vor, Säure, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert,
ja, aber man liest das kriegt man alles nicht mehr. Das ist auch schwierig, bis sich das ganz auflöst. Und dann die Knochen, das ist alles irgendwie alles nicht. Und eine Riesensauerei.
Okay.
Also Verena, das tun wir nicht. Wir müssen das irgendwie...
Ja, ich lese deine Bücher und bin dann quasi auch die perfekte Mörderin, habe zwar auch eine relativ lange Zündschnur, also wird ziemlich sicher nicht passieren. Ich freue mich auf dein neues Buch. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Es war mir eine Freude, mit dir über Mord zu plaudern.
Ja, wir schmunzeln beide die ganze Zeit. Das ist nett, obwohl es so wilde Sachen sind, über die wir reden. Aber das ist vielleicht auch das Schöne an Büchern, dass wir wissen, das ist eben alles nicht wahr. Das ist irgendwie Fiktion und wenn man das Buch zuschlägt, ist es gut und man kann sich gut unterhalten. Und wir sind auf der Couch gemütlich zu Hause und das ist schön. Das ist irgendwie super.
Und außerdem, das muss ich jetzt anders sagen, weil unsere Zuhörerinnen das ja nicht so sehen oder vielleicht auch nicht so empfinden, du bist ein komplett unaggressiver Mann. Ja. Und es gibt ja gerade, hat ja gerade eine Statistik gegeben, dass Frauen lieber den Bären im Wald treffen als den Mann. Ich muss sagen, es ist überhaupt kein Problem, mit dir in einem Podcast-Studio zu sitzen.
Ja, nein, das ist nett, dass du das sagst. Und das stimmt tatsächlich. Ja, bin ein Harmonieschweinchen.
Lieber Bernhard Eichner, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, liebe Verena.